She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
Moritz, magst du heute anfangen, nachdem ich letzte Woche begrüßt habe?
Okay, was sage ich? Ist ja ein feierlicher Moment eigentlich.
Du kannst auch normal begrüßen und dann.
Oder ich mach's wieder Korn in der Weihnachtsfolge. Nein.
Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern.
Liebe Freunde!
Lassen wir genau so drauf.
Aua.
Ist aber auch eine gute Kette jetzt. Batsch hat er imitiert, Rennen imitiert Stoiber.
Mhm.
Na gut.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, ein ganz feierliches herzlich Willkommen heute in eine She Happens-Folge, die so nicht ganz geplant war. Unvorhersehbare Ereignisse haben sich ereignet, wollen nicht lang drüber drum herumreden. Drum ganz schnell ein Hallo nach München zu Corinna Horn.
Bin in Garmisch. Fast.
So, hallo. So sei es. Mein Name ist Moritz Batscheider und dann please help me welcome der Gesamtweltcup-Sieger der nordischen Kombination der Saison 24-25, Vinzenz Geiger.
Ganz offiziell ist ja doch noch nicht, aber servus.
Heard it here first. Ja, haben wir jetzt auch so nicht kommen sehen. Also wir haben natürlich, es dir zugetraut und dass das noch passieren kann, aber nicht jetzt schon. Wie überraschend kam es denn für dich?
Ja, schon überraschend. Also du bist jetzt auch alles sehr, sehr schnell gegangen. So richtig realisiert habe ich es glaube ich auch noch nicht. Wahrscheinlich erst am Samstag dann, wenn ich es überreicht bekomme. Ja, oder wenn ich jetzt dann auch schon am Wochenende im gelben Trikot starten darf. Aber ja, es war schon, es ist jetzt alles sehr, sehr schnell gegangen. Das Wochenende lief extrem gut. Das war schon mal richtig cool. Hätte ich auch nicht so erwartet. In Oslo ist schon immer auch schwierig. Und ja, beim Jahr lief es nicht gut. Und er hat schon mal vorher eine Andeutung gemacht zu mir, dass er nicht weiß, ob er die ganze Saison durchzieht, ob er es schafft, gesundheitlich und auch mental. Und ja, jetzt hieß es auf einmal, ja, das war jetzt sein letztes Rennen oder ist jetzt gerade sein letztes Rennen am Sonntag. Und dann hat man verabschiedet und vorbei war es. Das war echt krass. Also er hat das nicht groß angekündigt. Es ist sehr, sehr schnell gegangen. Ich glaube, er wollte das vermutlich dann auch nicht. Aber ja, dann an dem Tag ist er ja wirklich nicht gut gesprungen und ich habe dann sogar die 71 Punkte sogar aufgeholt gehabt, dass ich da noch das gelbe Trikot überreicht bekommen habe. Also war dann zack, zack und hat es geheißen, er hört auf, hört nicht nach Lahti, dann war das Ding durch. Und ja, so hat man das natürlich nicht kommen sehen.
Kannst du verstehen, dass er jetzt am Holmenkollen den Schlussstrich gezogen hat? Gerade weil es halt bei euch doch noch um eine Menge ging.
Grundsätzlich kann ich es verstehen, weil er, also ich glaube, sein ursprünglicher Plan war sicher auch, dass er an dem Tag aufhört, weil normalerweise hat er da ja den Gesamtweltcup dann ja auch schon fix nach den zwei Rennen am Holmenkollen, wo er ja davor, ich glaube, 9 in Folge jetzt gewonnen hat. Ja, war es ja relativ wahrscheinlich, dass er auch wieder gewinnt. Und normalerweise, so wie es die letzten Jahre gelaufen ist, hat es ja dann auch schon gereicht für den Gesamtweltcup von den Punkten. Aber ja, ich so richtig verstehen kann man es, glaube ich, nur, wenn man wirklich in seiner Situation steckt. Mir soll es jetzt so recht sein. So kann ich jetzt sehr, sehr entspannt nach Lahti fliegen. Und ja, ich glaube, er hat genug Gesamtweltcups gewonnen.
Er hätte aber mit dem Sieg dieses Jahr Erik Frenzel noch überholt in den Annalen der nordischen Kombination.
Ja, von dem her ist er eigentlich nochmal schöner, dass er es nicht geschafft hat.
Aber vielleicht doch auch der Faktor Oslo, dass er da herkommt und wenn es wirklich irgendwie wohl nicht mehr ging, dann zu sagen, okay gut, hier sind meine Leute, Familie und so weiter, dann einfach hier sich einmal feiern lassen, anstatt irgendwie alleine in Lahti abtreten.
Ja, Genau, deswegen, das wollte ich eigentlich eh vorher sagen. Deswegen ist es auch irgendwo verständlich und deswegen war das, glaube ich, auch sein Plan so, weil er kommt aus Oslo und ja, der Ort hat auch seinen ersten Weltcup-Sieg gehabt. Und wie gesagt, an der Schanze, da war er wirklich, bis auf dieses Jahr, war er da unantastbar. Also nicht nur unschlagbar, sondern nur unantastbar.
Aber jetzt mal ganz blöd gefragt. Also denkst du, was wäre, wenn?
Nee.
Also so denkst du darüber nach, was ist, wenn er jetzt nach Lahti gereist wäre? Hättest du dann trotzdem die Kugel gewonnen? Hättest du es lieber ausgefeitet oder?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, mir wäre es lieber gewesen, jetzt nochmal auf ein Duell. Also so ist jetzt schon deutlich entspannter und die Entscheidung, die hat er ja getroffen. Aber ja klar, also für ihn irgendwo ist es natürlich schade, dass er jetzt aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht mehr dabei ist. Das ist definitiv schade und es wäre sicher für alle cooler gewesen, wenn man da nochmal ein Duell gehabt hätte. Aber ich in meiner, für mich ist es jetzt, wie gesagt, schon deutlich entspannter so. Mich kann man nicht mehr einholen und jetzt kann ich nochmal richtig genießen das letzte Wochenende. Ohne das jetzt zu egoistisch zu klingen zu lassen, aber es wäre ja auch gelogen, wenn ich jetzt sage, ich wäre jetzt lieber nochmal zwei Rennen gegen ihn angetreten. Also ich glaube, die Chance wäre auf jeden Fall genauso da gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt so fühle, dass er mir es geschenkt hat. Ich glaube, das ist auch nicht so. Also dafür habe ich ihn zu oft geschlagen dieses Jahr. Und deswegen habe ich da jetzt auch kein schlechtes Gewissen oder so.
Aber natürlich schon, auch abgesehen von diesem großen Erfolg für dich, natürlich komisch, dass der erste Weltcup Post-Rieber-Ära noch in dieser Saison stattfindet.
Ja, das stimmt. Also das habe ich mir auch schon überlegt. So das erste, also er war schon öfters mal nicht dabei, wegen was auch immer. Aber jetzt ist es ja schon der erste Weltcup ohne ihn. Ja, da kann man sich schon, ja, dann ja, wird anders werden. Weil man, sonst war es immer so, dass man gedacht hat, wenn er nicht dabei war, wenn jetzt der Jarl wieder dabei ist, dann fahren wir eh wieder nochmal zwei oder drei Luken weiter unten, dann wird es alles nochmal schwerer. Also das ist jetzt noch nicht das, was man zeigen muss, um zu gewinnen. Aber jetzt wird es genau das sein dann.
Gibt es so einen Moment, also oder gibt es so ein Rennen, das du rauspicken würdest, was für dich so prägend für ihn in Erinnerung bleibt?
Schwierig. Also jetzt eins, wo er nochmal über allen gestanden ist oder mich irgendwie beeindruckt hat. Also das, es gibt mehrere. Ich denke definitiv das beeindruckendste war wahrscheinlich ein Planica auf der großen Schanze, wo er Schanzenrekord gesprungen ist mit keine Ahnung wie viel weniger Anlauf. Also das war schon eine andere Liga. Und sonst, ja, wahrscheinlich letztes Jahr beim Massenstart an dem Tag in Ruka, also Saison 23/24, da ist er 153,5 gesprungen in Ruka, aus der gleichen Luke wie die Spezialspringer, also das war schon auch. Und er ist Zweiter geworden am Massenstart im Laufen, also war schon auch eine Machtdemonstration. Da ist er im Probe 151,5 gesprungen und im Wettkampf dann 153,5. Und das ist halt mit Abstand auch der Schanzenrekord. Also, und ich weiß gar nicht, ob er noch geknackt wurde, dies Jahr, aber normalerweise nicht. Ist wahrscheinlich schon das Beeindruckendste. Aber ich bin auch schon mal vor ihm gestartet in Trondheim vor, ich glaube, das heißt so 18, 19 oder 19, 20. Da war ich vor ihm im Springen und dann hat er mich überholt. Das wird mir auch in Erinnerung bleiben.
Das gab sonst in der Reihenfolge wahrscheinlich nicht so häufig.
Nee, eben.
Also für dich kam das offensichtlich auch sehr überraschend. Ein großer Erfolg. Wir haben oft drüber gesprochen, es muss wahnsinnig viel funktionieren, zusammenkommen, damit man so eine Kristallkugel gewinnt. Dadurch hebt sich es ja auch von Einzelentscheidungen, seien sie dann bei Weltmeisterschaften oder Olympia, ab. Aber wie, also was ist jetzt seit Sonntag bei dir passiert? Weil es ist eigentlich auch noch ein Weltcup, die ganz große Party, so viel können wir glaube ich verraten, war jetzt noch nicht. Was ist passiert, seitdem du weißt, du hast jetzt hier den Gesamtweltcup gewonnen?
Ja, schon krass. Wie gesagt, es ist jetzt auch noch nicht so viel passiert. Wir haben extrem viele Leute gratuliert und viele Anfragen so von medialer Seite, aber sonst ist jetzt nichts Besonderes passiert. Ich habe das ja schon sehr oft erwähnt, dass der Gesamtweltcup für mich nie das große Ziel war, auch wenn es natürlich sportlich gesehen das Höchste ist, was man erreichen kann, ohne Frage, weil es einfach die Konstanz über eine ganze Saison ist. Aber für mich war das eigentlich eh immer so weit weg, weil ich gewusst habe, der Rieber ist, der kann sich da nur selber schlagen eigentlich. Und ich, wie gesagt, ich habe da auch nie den Fokus drauf gelegt. Klar, man strengt sich jeden Weltcup an und habe ich diese auch gemacht, aber man schaut da Rennen für Rennen und vor allem ich schaue sowieso eher auf mich und nicht auf die anderen, weil ich weiß, an was ich arbeiten muss, dass ich besser werde. Und das war halt auch immer das Skispringen und ja, das ist mir dieses Jahr zum ersten Mal so gut gelungen und dass ich gewusst habe, dass wenn ich jetzt super springe, dass ich dann auch in jedem Rennen in der Lage bin, aufs Podest zu laufen oder vielleicht sogar zum Gewinnen, das war mir schon klar, aber ich hätte halt nie gedacht, dass ich es schaffe, dass ich es wirklich so gut springe.
Ich glaube, so richtig realisieren kannst du es wahrscheinlich erst, wenn halt dann diese große Kugel irgendwie bei dir zu Hause auf Regal steht.
Ja, vor allem, es ist jetzt wirklich schnell gegangen. Also natürlich, ich hatte dann ja 81 Punkte Rückstand, es waren noch 4 Rennen offen. Die Chance war natürlich da. Also ich habe gewusst, wenn er nur eins verpasst wegen, oder wenn er ein Wochenende verpasst wegen Krankheit, dann ist für mich die Chance da. Also so ist es nicht. Und es ist ja auch nichts Außergewöhnliches. Also beim Gesamtweltcup ist ja nicht immer so, dass das entschieden wird, weil alle immer an allen Wettkämpfen teilnehmen. Man sieht es ja jetzt im Biathlon wieder beim Bö. Es ist ja auch nicht immer normal, dass man jeden Weltcup teilnehmen kann, weil es kommt ja oft mal irgendwas dazwischen. Aber ich habe mir, wie gesagt, da echt gar keine Gedanken jetzt vorher darüber gemacht, dass, oder für mich war es nicht realistisch, dass ich das schaffe. Das hat nichts mit meiner Motivation gemacht dann. Also deswegen habe ich jetzt nicht weniger Motivation gehabt auf Oslo. Aber definitiv habe ich nicht damit gerechnet, vor allem nicht, dass ich es in Oslo auch das gelbe Trikot übernehme.
Du warst ja am Sonntag, hast du ja das Rennen gewonnen und durftest danach wieder zum König. Wie war es dieses Mal?
Das war das erste Mal beim König.
Ach, du warst das erste Mal beim König?
Ja, in Trondheim waren wir beim Kronprinz. Ja, es war schon was Besonderes. Also ich war ja, keine Ahnung, wie oft ich in Oslo jetzt war. Ich glaube, das erste Mal 2017 und dann halt eigentlich jedes Jahr. Und ich war schon immer, also wenn es dann heißt, ja okay, es ist ja immer am Samstag. Früher hatten wir auch immer nur Samstag den Weltcup am Holmenkollen. Wenn es dann heißt, okay, der Sieger darf jetzt noch zum König, das war schon was ganz Besonderes. Also man hat ja auch, das habe ich ja schon mal in der Folge erzählt, dass da dann in der Früh spielt da die Königsgarde oder die Musikkapelle, wie das immer sich, wie die auch immer heißen, vom König halt die Kapelle spielt dann da, die spielen die norwegische Hymne und ja, das ist schon mal, das ist was Besonderes. Eben am Samstag ist das der Tag eben, an dem der König da ist und eben dann die Garde auch da ist und ja, das, ich fand das immer was ganz Besonderes, wenn dann der Sieger da eben hoch darf zum König in die Loge und ja, dass ich es jetzt geschafft habe, war dann schon richtig cool und vom König, es war der König und der Kronprinz war da. Und ihr habt dann eben den Kings Cup. Also da kriegt man einmal einen extra Pokal von ihm direkt überreicht. Den habe ich dann bekommen. Das macht mich schon stolz. Der kriegt auf jeden Fall mal einen Ehrenplatz, weil ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie modsmäßig viele Pokale oder so irgendwo rumstehen hat. Aber das ist schon was Besonderes.
Ich dachte irgendwie, du hast schon mal in Oslo gewonnen.
Ich war mal Zweiter. Aber gewonnen war eigentlich nicht möglich. Also, es hat immer der Rieber gewonnen in Oslo.
Heimschanze, ja.
Einmal hat der Akito gewonnen, aber da war der Rieber nicht am Start.
Apropos, auch der wurde ausgezeichnet.
Der hat die Holmenkoll-Medaille bekommen.
Auch eine nette Geste, oder? Da geht quasi fürs Lebenswerk.
Ja, ich weiß aber nicht genau, für was die, ich glaube schon Lebenswerk oder halt generell für sportliche Leistungen und für die Errungenschaften. Ich glaube, da geht es nicht nur um die sportlichen Leistungen. Aber ich habe auf jeden Fall, das Gespräch war relativ einfach mit dem König, weil wenn man weiß, dass er jetzt 1,5 Wochen in Trondheim verbracht hat, hat man da kurz drüber geredet und es war ganz interessant. Ich fand es auch krass. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie dann jetzt schon wieder da sind und den ganzen Tag Wintersport schauen, aber das ist wirklich so, das ist so wichtig da in diesem Königshaus, das Thema. Und ja, sie haben auch gleich gesagt, ja, hier ist auch wieder endlich schönes Wetter in Oslo.
Aber wie ist es, du kommst dann in diese, du darfst dann in diese Loge hoch, dann wahrscheinlich kurz Handschütteln, er gratuliert und dann...
Ja, also erstmal muss man warten und dann holt einen eine Person ab, die bringt einen hoch in die Loge und dann, ja, genau, dann stehen sie da, dann gratuliert man oder wird, bekommt man, ja, darf einmal Hände schütteln und... Dann habe ich eben den Pokal überreicht bekommen, dann hat man ein Bild zusammen gemacht. Und dann ist halt nur so ein, weiß nicht, wie lang das war, hat man auch kurz Zeit, um Smalltalk zu führen. Und das gehört da wirklich dazu. Also da wird man nicht abgefertigt. Also wenn ich da jetzt drauf angelegt hätte und alles Mögliche wissen wollen hätte, dann wäre das auch möglich gewesen. Aber nee, das machen die schon richtig gut. Also. Ist ja auch irgendwo ihr Job, aber sie machen das schon sehr, sehr nett und auch glaubenswürdig.
Das ist schon auch einfach eine schöne Geste und was Besonderes irgendwie.
Ja, unvorstellbar jetzt, wenn wir beim Weltcup in Schonach danach zum Frank-Walter Steinmeier.
War jetzt auch schon im Kopf, also Neujahrsspringen und danach die Präsidentenloge mit unserer Queen.
Ja.
Aber also auch royal ausgezeichnet. Auch das natürlich eine Ehre. Und die Frage ist, ich weiß nicht, wie ist es in Norwegen mit so Yellow Press und so. Also wenn man da mit dem König in Kontakt kommt, gibt es dann auch direkt irgendwie alle möglichen Schlagzeilen zu deinem Leben? Bist du jetzt auch Boulevardstar in Norwegen dadurch?
Nein, ich glaube nicht. Also dafür waren jetzt auch zu viele Athleten und ja, da waren jetzt einfach zu viele, glaube ich, auch in der Königsloge, dass das möglich wäre. Jetzt auch halt eben bei der WM.
Musst du mit mehr Skandalaussagen noch auffallen wahrscheinlich.
Ja, genau, aber nee, danach. Also man wird dann schon so kurz befragt, was hat er dich gefragt und sowas, aber sonst war jetzt auch nicht mehr Boulevardmedien da.
Wie heißt der denn eigentlich?
Harald.
Harald. Ja, ich muss sagen, ehrlicherweise, ich... Abseits dieses einen Tags im Jahr, wo man das dann sieht, beschäftige mich auch gar nicht mit den skandinavischen oder anderen Monarchien.
Ja, ich bin, wie gesagt, auch nicht so der Fan davon, aber wenn man dann da ist, ist es schon ziemlich cool und auch irgendwie beeindruckend.
Fancy, jetzt hast du vorhin gesagt, morgen geht's nach Lahti. Gleich in der Früh um 8 geht der Flieger. Wie ist jetzt so gerade dein körperliches Gefühl, freust du dich jetzt auf die letzten Rennen oder wie sieht es da gerade so aus bei dir?
Also auf das Wochenende freue ich mich jetzt richtig. Es wird richtig cool. Es kommen jetzt auch noch ein paar Kumpels von mir spontan und ja, das Wetter sieht top aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Bock habe noch am letzten Wochenende, aber jetzt muss ich schon sagen, auch mit der Situation, wie es jetzt ist, dass ich quasi den Weltcup schon in der Tasche habe, kann ich da wirklich ganz entspannt noch das Wochenende wirklich genießen und dann auch die Party dann auch, oder das ganze Wochenende schon, als große Party sehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht anstrengen werde, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich coole Feier werden.
Ist die Party dann am Sonntag oder am Montag erst?
Am Samstag. Wir haben Freitag, Samstag unsere dann.
Okay.
Ja, und die ganz große Party danach, die kommt dann wahrscheinlich auch noch. Aber das ein andermal. bevor wir dich jetzt nach Lahti entlassen oder losschicken, gucken wir aber nochmal nach Oslo, wechseln einfach nur die Sportart. Biathlon, hier ist Philipp Horn.
Werbung an.
Jetzt ist es ja doch schon recht frühlingshaft von den Temperaturen her. Moritz, ich habe gesehen, du warst am Wochenende noch in Oberstdorf Skifahren. Wie geht's da noch oben am Berg?
Natürlich würde ich jetzt eigentlich sagen sollen, selbstverständlich hervorragend. Zur Wahrheit gehört aber auch, ich muss sagen, ich war mir auch unsicher vorher. Es war aber ein absoluter Traum. Also es geht wirklich noch richtig gut. Ich war am Nebelhorn, da geht es sowieso immer besonders lang und gut von den Bedingungen her. Viel Sonne oben, auch auf jeden Fall immer. Also das funktioniert sehr schön. Ich hatte am Samstag an dieses schöne Szenario, wo man quasi obheiter und dann kann man einmal untertauchen und merkt unten, wie gern man eigentlich wieder oben wäre. Also Fitzi, du kannst auf jeden Fall neben der Feierei am Glas auf der Tanzfläche oder sonst wo auch noch auf der Skipiste feiern, wenn du heimkommst.
Ja, das werde ich auf jeden Fall nutzen. Ich habe bis jetzt noch 0 Skitage. Also so klar, während der Saison geht nie viel, aber dass ich gar keinen habe, ist schon schwach. Aber es geht ja noch eine Weile und das werde ich auf jeden Fall noch nutzen ab nächster Woche. Und ja, normalerweise ist ja am Nebelhorn auch bis zum 1. Mai geöffnet. Und ich glaube, da kommt auch noch mal ein bisschen Schnee da oben. Also, und ja, ich mag es eh am liebsten dann. Umso später, umso cooler ist es dann in der Früh, die ersten Stunden. Kann man sich es unten dann gar nicht vorstellen, vor allem nachmittags, dass man überhaupt zum Skifahren kann. Aber da ist dann meistens eben mit die besten Bedingungen.
Wo geht's ihr dann in Oberstdorf am liebsten Skifahren? Lieber Fellhorn, Kanzelwand oder lieber ans Nebelhorn?
Schon ans Nebelhorn,
ja, also ich bin schon auch ein Nebelhorn-Fan. Also grundsätzlich, Fellhorn, Kanzelwand schon auch cool, aber Nebelhorn ist halt direkt aus dem Ort erreichbar und ja, das nutze ich dann schon auch gern, dass ich mal einfach zur Bahn laufe, zu Fuß und dann direkt hochfahre. Das ist schon, hat nochmal einen anderen Flair irgendwie, nochmal cooler.
Und man muss ja aber sagen, auch am Fellhorn ist ja schön und natürlich, der Vollständigkeit halber, auch auf der anderen Seite im kleinen Walsertal, zum Beispiel am Ifen oder am Walmendinger Horn. Und wir können euch auf jeden Fall sagen, es hat bis auf die Söllereckbahn eigentlich noch alles geöffnet. Überall kann man noch gut Skifahren und Frühlingsskifahren in Oberstdorf. Macht auf jeden Fall Spaß. Geht's früh an den Berg, genießt gute Bedingungen in der Früh und dann am Nachmittag in die Sonne. Das ist das Beste, was man machen kann. Corinna, auch du solltest das dringend tun.
Werbung aus.
Und jetzt ist er da. Er war schon mal zu Gast. Philipp Horn. Servus. Du bist jetzt ziemlich genau da, wo ich vor einer Woche war oder bis Montag noch war. Ich glaube sogar im gleichen Hotel, den Simon Kaiser habe ich noch gesehen.
Alles.
Du bist in Oslo.
Genau, ja. Also hallo erstmal auch von mir. Gerade erst angekommen hier in Oslo, gerade gelandet und jetzt letzter Weltcup diese Woche bei uns.
Und geht's dir jetzt wieder gut, nachdem du ja jetzt am letzten Wochenende nicht auf der Pokljuka dabei warst?
Ja, ich bin zumindest wieder gesund. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie es jetzt am Wochenende läuft, weil es hat sich irgendwie länger gezogen, die Krankheit, als ich gehofft hatte. Und habe jetzt echt nicht viel machen können die Tage. Deshalb bin ich gespannt, was der Körper sagt am Wochenende.
Hilft dir jetzt auch nichts mehr, also zu verlieren gibt es nichts mehr.
Ja, eben letzter Weltcup, einfach nochmal Gas geben und dann schauen wir, was bei rauskommt.
Aber bei den Bildern aus Pokljuka war wahrscheinlich auch nicht neidisch, oder?
Das stimmt. Ich glaube, das war die beste Woche, um die zu verpassen, auf jeden Fall.
Ja, sah nicht ganz so angenehm aus.
Das sah von den Bedingungen ähnlich aus wie in Trondheim bei der WM. Nur dass von oben auch noch Regen und Schnee und was weiß ich alles runterkommen ist.
Das stimmt. Erstmal noch Glückwunsch zu deinen 4 Medaillen. Ich habe das alles aufmerksam verfolgt. Sehr cool.
Danke. Das war echt, wir hatten mal so viel Publikum, wie ihr standardmäßig habt.
Das war schon mehr, glaube ich, ja. Also es war wirklich krass. Den 50er bei den Langläufern, das war ja ein Volksfest. Das war wirklich unfassbar, was da los war bei euch.
Ja, das war schon was ganz Besonderes. Ich habe schon gesagt, ich glaube, die Startplätze waren gar nicht ganz, also ich glaube, es waren gar nicht 4 Deutsche am Start, Herren. Wäre es einen Tag später gewesen, gut, dann hätte ich wahrscheinlich die Party verpasst, aber vielleicht hätte ich es mir dann auch antan.
Das wäre schon cool gewesen.
Natürlich nicht das Tempo, was die vorne gegangen sind, aber da rumzulaufen, das ist, glaube ich, schon, das war eine einmalige Gelegenheit.
Das stimmt, ja. Sowas wird es so schnell nicht wiedergeben, glaube ich. Das haben sogar Arndt und Erik mal bei den Olympischen Spielen gemacht. Die sind
in Sochi,
in Sochi sind die den 50er mitgelaufen.
Das war eine coole Aktion.
Ja, finde ich auch.
Ja, Philipp, du hast es gerade angesprochen. Jetzt endet am Wochenende in Oslo der Biathlon-Weltcup-Winter. Hast du schon Zeit gefunden, ein bisschen auf deine Saison zurückzublicken?
Oh, gute Frage. Eigentlich nicht so richtig. Also ich habe auch noch ziemlich Bock auf Wettkämpfe, muss ich sagen. Also ich hatte schon öfter Jahre, wo ich dann Ende der Saison auch so ein bisschen mental ausgelaugt war und dann auch so ein bisschen froh war, dass die Saison vorbeiging. Dieses Jahr habe ich irgendwie extrem viel Spaß am Rennen laufen und muss sagen, es hätte auch gerne noch ein paar Wochen weitergehen können. Also irgendwie macht es gerade echt Spaß. Jetzt war ich natürlich eine Woche zu Hause und konnte dann auch nochmal das Ganze so am Fernsehen verfolgen. Da habe ich schon auch die letzten Wochen so nochmal ein bisschen analysiert und Revue passieren lassen. Und ich glaube, gerade das, was da zur WM passiert ist an dem Staffeltag, das war so stark, das war so geil. Also das werde ich so schnell nicht vergessen. Das waren wirklich viele Emotionen, die da im ganzen Team hochgekommen sind.
Ich glaube, ich habe mich auch noch nie so gefreut bei einem Biathlon-Rennen wie an dem Tag. Also für mich, ich bin jetzt ja kein Biathlon-Experte, aber für mich kam es schon sehr überraschend dann, vor allem die Art und Weise. Da musste schon wirklich viel zusammenkommen, gefühlt an dem Tag, aber es ist wirklich, ist ja alles aufgegangen dann.
Ja, also
hinten raus zumindest.
Wir wussten schon auch, dass wir eigentlich so die Underdogs sind. Die zwei großen Nationen, Frankreich, Norwegen, die sind schwer zu schlagen momentan. Und dann so der dritte Platz auf dem Podest. Ja, da ist dann so ein großer Kampf zwischen mehreren Nationen, würde ich sagen. Und da muss halt, wie du sagst, es muss einfach alles passen. Also alle 4 Jungs müssen da an dem Tag eine gute Leistung bringen, sonst hast du da keine Chance auf den dritten Platz. Und es war halt einfach ein geiler Tag für uns, muss man wirklich sagen.
Ich glaube, diese Bronzemedaille war, wenn man sich mal so diesen ganzen Winter jetzt von den deutschen Herren anschaut, auch einfach euer größter Erfolg. Also niemand hat ja irgendwie mit den Vorleistungen damit gerechnet, dass ihr diese Bronzemedaille holt. Und am Ende habt ihr nicht nur die Fans überrascht, sondern ich glaube auch vor allem euch selbst in dem Moment, oder?
Ja, schon so ein bisschen. Und ich finde, man muss auch so ein bisschen die letzten Jahre mal sehen. Also die letzte Männermedaille bei einer Biathlon-WM war 2020 in Antols. Und seitdem war es halt immer so, dass die deutschen Männer eigentlich ganz gut waren im Weltcup und schon gute Chancen immer hatten auf die Staffelmedaille, aber es irgendwie nie an dem Tag rübergebracht haben. Es ist immer, ja, meistens bei einem dann ein bisschen in die Hose gegangen ist und dann halt immer ein Platz neben dem Podium rausgekommen ist. Und da hat man einfach auch dieses Jahr gemerkt, dass beim ganzen Team ist da so ein Druck abgefallen irgendwie. Also ich persönlich, ich fand das Rennen schon echt krass. Also das war ein, ja, das war viel Druck und ich glaube, wir haben da alles reingeworfen, was wir hatten und haben uns da wirklich bis zum Letzten ausgepowert. Aber das, was dann im Ziel passiert ist, da war ich selber ein bisschen überrascht, dass das alles so emotional war. Also viele von den Teammitgliedern habe ich noch nie so emotional gesehen. Die meisten haben irgendwie ein Tränchen verdrückt und wir lagen uns in den Armen. Also, dass das so extrem wird, hätte ich nicht gedacht. Und es war wirklich wunderschön. Und wie gesagt, das ist ein Tag, den werde ich echt nicht mehr vergessen.
Ja, Johannes Kühn mit Tränen in den Augen war schon total emotional einfach.
Ja, also Hannes habe ich noch nie so gesehen. Das war wirklich extrem. Also ich meine, ich hab schon auch erstmal so 5 bis 10 Minuten gebraucht im Ziel, bis ich wieder auf mein Leben klargekommen bin, weil ich einfach komplett ausgepowert war, aber als ich dann wieder zu mir kam und die alle gesehen habe, das war einfach der Wahnsinn. Und da hast du halt gemerkt, in den letzten Jahren, da ist halt auch so viel schiefgegangen oder so viel hat nicht funktioniert und wir sind so oft hinter unseren Erwartungen gewesen und ganz viele Enttäuschungen gehabt. Und dann halt so eine Medaille gewinnen, das tut dann, glaube ich, nochmal doppelt gut. Also das ist dann nochmal mehr wert, als wenn man vielleicht jedes Jahr gewinnt.
Es war so krass. Es waren alle so am Arsch im Ziel. gefühlt habt ihr, also so das Rennen von der Einteilung her war wahrscheinlich auch wegen dem ganzen Druck, aber gefühlt ist jeder den letzten Anstieg, war da eigentlich schon drüber, so von außen gesehen.
Total. Also ich weiß, kennst du die Strecke in Lenzerheide?
Nee, ich kann sie nicht.
Das ist halt auch so ein richtig ekelhafter, schleimiger Anstieg. Der ist nicht wirklich steil.
Aber der ist lang, gell?
Aber der zieht sich ewig lang und irgendwie stirbt man da einfach so krass. Und bei mir war es auch in der letzten Runde, ich wusste die ganze Zeit nicht, ob der Samuelsson jetzt hier gleich von hinten rangeflogen kommt oder ob der schon weit weg ist. Ich habe einfach auf Nummer sicher alles gegeben, was ich hatte und bin da unten Vollgas rein. Und ich bin auch so krachen gegangen oben raus. Ich habe wirklich gedacht, ich komme diese Abfahrt nicht mehr runter und unten die Zielkurve ist auch nicht ganz ohne. Ich hatte richtig Schiss vor dieser Abfahrt noch am Ende.
Das ist dann auch tückisch, wenn man dann aus der kleinen Abfahrt dann noch kommt und dann wieder ein bisschen erholt. Dann läuft man gerne mal zu schnell in so einen Anstieg rein.
Das stimmt, ja.
Ja, ich muss sagen, was ich ganz spannend fand, du bist ja mit Sebastian Samuelsson zum letzten Schießen gekommen. Und nach dem Rennen hast du im Interview gesagt, dass du vor dem Schießen fast so ein paar negative Gedanken im Kopf hattest. Weißt du noch, warum?
Ja, nach dem Liegenschießen hatte ich irgendwie so ein... Oder manchmal bekommt man im Rennen so Selbstzweifel, finde ich. Also man führt eigentlich die ganze Zeit einen Monolog im Rennen und redet sich ein, dass die Schmerzen noch nicht so groß sind und dass man eigentlich noch viel schneller kann und versucht immer positive Gedanken zu haben. Und manchmal ja kippt das irgendwie in so negative Gedanken und man sagt sich dann auf einmal, oh, ich habe so viel Laktat in den Beinen, ich kann mich nicht mehr bewegen oder oh, ich bin heute nicht schnell genug, ich kann jetzt den Berg hier nicht mehr anspringen oder sowas. Also, dass dann irgendwann so diese Gedanken von positiv auf negativ kippen. Und da hatte ich mal kurz einen Moment nach dem Liegenschießen, weil ich dann liegend ja die Strafrunde nur gerade so vermieden habe mit den drei Nachladern. Und dann war der Samuelsson schon dran. Und natürlich weiß ich auch, dass Samuelsson nicht irgendjemand ist, sondern ein absoluter Siegläufer. Und dann war ich dann irgendwie so, ja, wie so leicht eingeschüchtert vielleicht sogar und habe dann gedacht, ja, ob ich das heute überhaupt schaffe, ich bin nicht stark genug, so ungefähr. Und dann habe ich aber versucht, nee, ich hab hier gute Rennen gezeigt und ich bin gut drauf und wenn nicht jetzt, wann dann, jetzt reiß ich zusammen und mach einfach dein Ding. Und dann habe ich wieder irgendwie versucht, ja, auf die positive Schiene zu kommen.
Ich glaube, da war wahrscheinlich auch das Resultat aus dem Einzel wahrscheinlich ziemlich hilfreich, oder? Weil die WM ist ja für dich eigentlich gar nicht so gut gestartet.
Nee, überhaupt nicht. Also es ging richtig, richtig schlecht los mit dem 44. Platz im Sprint. Da war ich auch extrem enttäuscht. Also ja, da hatte ich selber auch ja hohe Erwartungen an mich selbst und habe dann halt liegend gleich mit einem Dreier begonnen. Und da weißt du eigentlich schon, der Verfolger ist durch. Und wenn es schlecht läuft, kommst du nicht im Massenstart, wirst nicht in der Staffel aufgestellt. Also hatte ich schon... Da habe ich die WM eigentlich schon fast abgehakt gehabt nach dem Sprint. Und da war ich dann schon glücklich, dass ich mich da irgendwie wieder motivieren konnte und richtig gute Rennen gezeigt habe. Und klar, so ein gutes Rennen gibt einem auch Selbstvertrauen dann für so eine Staffel. Also ich wusste dann auch in der Staffel, ich habe jetzt in den letzten paar Rennen hier mit die schnellsten Schlussrunden gebracht und wusste, dass ich da einer der Besten bin und dass ich da eben auch gegen jemanden wie Samuelsson gegenhalten kann. Und das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen und hilft da enorm.
Aber was ich immer beobachte oder was ich mir immer denke, es ist doch eigentlich krass, dass es für so einen Verfolger auch, also klar, das ist ganz normal bei euch, aber das ist jetzt so meine Kombinierer-Meinung, dass auch für einen Verfolger auch Medaillen gibt. Obwohl sie, also da ist ja eigentlich schon rum, wenn man im Sprint verkackt, dann hat man schon gar keine Chance mehr.
Total. Also das finde ich ehrlich gesagt auch immer blöd. Also klar, es ist ein mega gutes Gefühl, wenn du einen guten Sprint gemacht hast und weißt, du hast jetzt schon so einen kleinen Vorteil im Verfolger. Aber andersrum ist es eigentlich total unfair, weil du kannst der Beste sein im Verfolger und wenn du halt weit hinten startest, dann hast du trotzdem keine Chance auf Medaillen oder die vorderen Plätze. Also irgendwo ist es schon so ein bisschen unfair. Und wenn man es genau nimmt, ist eigentlich der Verfolger oder die Verfolgermedaillen müssen eigentlich noch mehr wert sein, weil du musst ja, um da vorne reinzulaufen, zwei gute Rennen machen. Also wenn du den Verfolger gewinnst, dann hast du einen sehr guten Sprint gemacht und einen perfekten Verfolger. Also das ist eigentlich noch mehr wert als nur ein Sprint oder so.
Das wäre mal was, wenn die Nettozeit vom Verfolger zählen würde. Wäre es natürlich ja, nochmal ein ganz anderes wär's. Rennen.
Aber das wäre ja auch sinnlos.
Ja. Ja, klar, klar. Ein Verfolger ist halt meistens, je nachdem, was du für Gruppen erwischst, bist du deutlich schneller oder deutlich langsamer. Das ist sehr taktisch geprägt, meistens bis zum letzten Schießen und dann letzte Runde erst Vollgas. Also da ist die Nettozeit halt auch nicht immer komplett aussagekräftig.
So ein bisschen wie bei uns immer eigentlich. Bei uns kommt es auch so, schon sehr stark darauf an, in was von einer Gruppe man ist. Vor allem, wenn man jetzt nicht gerade zu den besten Läufern gehört, dann es gibt so Läufer, die können mit Top-Zeiten laufen, aber nur halt, wenn sie in einer guten Gruppe drin sind. Und ja, einen Einzelstart gibt es ja bei uns nicht.
Würdest du dir das wünschen, Einzelstart?
Nicht unbedingt. Also ich fände es mal interessant, wie dann eben die Verhältnisse wären, also wie wer da am besten wäre und ein Verhältnis, wie die Unterschiede wären. Aber ich glaube, das Format macht jetzt nicht so viel Sinn bei uns, weil das ist ja wirklich was jetzt nicht so spannend ist. Und bei uns, wenn man Einzelstart sehen will, soll man Langlauf anschauen oder Biathlon eben, aber das ist nichts für uns.
Okay.
Ich glaube, in die Richtung entwickelt sich keine Sportart mehr.
Ja, das stimmt, ja. Ich finde es bei euch einfach immer total krass, wie Endsport oder wie der Endsport eigentlich immer entscheidet oder sehr oft entscheidet. Und da muss ich sagen, seht ihr auch immer verdammt spritzig aus. Also da geht es schon immer gut zur Sache bei euch.
Ja, schon relativ oft, ja. Also es ist halt, die Unterschiede sind halt dann in der Spitze dann doch nicht mehr so stark bei uns. Und dann traut sich auch niemand, weil er genau weiß, okay, wenn man dann hinten jemand drin hängen hat, dann wird man abgesprintet. Und ja, also, ja, ich weiß auch nicht, eigentlich sind es auch nicht immer Sprints, aber so die letzten Rennen schon. Aber ja, kann ich auch nicht so richtig erklären. Bei den Langläufern sind es ja eigentlich auch Sprints und dann im Endeffekt, wenn sie einen Massenstart haben. Obwohl der, ja, da probieren es auch immer sehr viele, aber da ist natürlich die Leistungsdichte vorne drin noch krasser.
Philipp, dieser Weltcup-Winter war für euch Herren ja doch ziemlich durchwachsen. Also die Bronzemedaille kann man da natürlich absolut hervorheben als einen sehr großen Erfolg, aber es gab viele Tage, die dann doch irgendwie nicht so gut liefen. Es gab, es wurden oft viele Fehler am Schießstand geschossen. Hast du eine Erklärung dafür, warum, ja, ich würde schon sagen, die deutschen Herren als Mannschaft an sich diesen Winter am Schießstand oftmals so schwer getan haben?
Das ist natürlich eine sehr gute und auch sehr schwere Frage. Also wir haben, ich finde es immer wieder bemerkenswert oder komisch, wie unterschiedlich dann doch Training und Wettkampf ist. Also im Training kann jeder schießen, der im Weltcup am Start ist. Und das dann aber im Wettkampf rüberbringen unter verschiedenen Einflüssen, da kommen Umwelteinflüsse dazu, durch Wind oder auch Drucksituationen, Gegner und eben die körperliche Belastung, die im Wettkampf dann doch einfach nochmal was anderes ist als im Training. Und ja, wir haben es einfach dieses Jahr nicht gut gemacht oder nicht geschafft, die Trainingsleistung im Wettkampf rüberzubringen oder einfach viel zu selten. Und ja, da brauchen wir nicht drum herum reden, das war einfach nicht gut. Es waren einige gute Sachen dabei. Ich glaube, für mich persönlich war es jetzt auch trotzdem wieder ein Schritt oder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Also ich habe die letzten Jahre auch immer viele Aussetzer gehabt und habe das Gefühl, dass ich da schon eher besser geworden bin als schlechter. Aber so im Schnitt des Teams sieht es natürlich erstmal sehr dramatisch aus, weil es auch eben so der eine Superstar im Team momentan fehlt. Also die letzten Jahre war es dann oft so, dass wir auch im Team eigentlich sehr schlechte Leistungen gebracht haben, aber dann eben einer auf dem Podest stand und dann vergisst man vielleicht schnell, dass die anderen drei oder vier Leute dann vielleicht sehr schlecht geschossen haben an dem Tag. Aber dieses Jahr fällt es halt extrem auf, weil wir irgendwie durchweg nur sehr durchschnittlich schießen. Also da muss ich auf jeden Fall was tun in Richtung nächste Saison und in Richtung Olympia.
Ja, es ist irgendwie auch so ein krasser Kontrast irgendwie, weil bei den Damen läuft es halt einfach sehr gut. Klar, da ist natürlich auch Franzi Preuß, die jetzt um den Gesamtweltcup kämpft und da auch vielleicht auch vieles irgendwie abfedert, weil sie halt gerade so diese Frontfrau ist. Aber das fällt halt irgendwie dann doch einfach sehr stark auf, dass es halt bei euch einfach nicht so gut läuft. Und ich glaube, es ist halt auch innerhalb so einem Weltcup-Winter dann doch extrem schwer, dann wieder irgendwie einen Step nach vorne zu machen, oder?
Ja, total. Also man muss natürlich sagen, im Schießen ist es relativ normal, dass man Auf und Abs hat. Also die wenigsten sind immer perfekt, oder es wird es nicht geben, dass man immer perfekt ist. Also man hat immer gute Phasen und schlechte Phasen. Und so dieser Flow, den man beim Schießen braucht, den muss man sich erarbeiten. Den bekommt man nur durch gute Ergebnisse oder auch im Training durch gutes Schießen, womit man sich dann wieder Selbstvertrauen erarbeitet. Das ist für mich persönlich zumindest ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe es bei der WM dann zum Beispiel geschafft, mir echt wieder einen guten Flow zu erarbeiten. Aber irgendwie ist es halt komisch am Schießen und ich kann es mir auch selber manchmal nicht erklären. Du bist dann ein paar Tage später an einem anderen Schießstand und plötzlich wackelt das Gewehr wieder, als ob du noch nie vorher geschossen hast und dir fällt es total schwer, dann überhaupt was zu treffen. Also ja, so die Erklärung kann ich dir nicht geben. Also wenn ich wüsste, warum wir nicht treffen, dann würde ich es ändern und ja, dann wird es klappen. Aber es ist halt, dann wird es jeder können. Also
wenn's so irgendwie einfach
nicht wär. So ganz einfach.
Ja. Kann man das grundsätzlich eigentlich so ein bisschen steuern, dass man bei der WM oder beim Höhepunkt besser schießt? Also kann man irgendwie, gibt es da vom Training her, kann man das irgendwie ein bisschen steuern oder muss man da für sich selber was finden, wie man sich irgendwie ein gutes Gefühl erarbeitet oder das Einzige, was hilft im Endeffekt, Treffen in den Rennen und Selbstvertrauen?
Ja, also ich glaube, es ist extrem individuell. Also man muss, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Bei mir ist zum Beispiel extrem wichtig, dass ich mich immer mal wieder auf die technischen Basics zurückerinnere und das einfach nochmal immer wieder wiederhole, weil ich bin so einer, wenn es läuft, dann werde ich gerne mal schlampig und denke dann zum Beispiel nicht mehr so ganz an Abzugsfinger oder meine Atmung, die ich mir das ganze Jahr erarbeitet habe, ist dann plötzlich wieder anders im Wettkampf und das sind so Sachen, die muss man sich immer mal in Erinnerung rufen. Zumindest bei mir. Und alles andere, ja, wie gesagt, durch gute Ergebnisse, durch gutes Schießen im Training, einfach Selbstvertrauen und vor allem diesen Spaß am Schießen haben, finde ich auch total wichtig, dass man auch an den Stand kommt und Bock drauf hat, jetzt die Scheiben abzuräumen und nicht schon so negativ eingestellt ranläuft und sagt, ja, ob ich jetzt treffe, ich weiß nicht, oh, hier ist Wind, oh mein Gott, jetzt wird es bestimmt nichts. Also so kann man nicht treffen, meiner Meinung nach.
Aber es ist wahrscheinlich auch nicht immer so einfach. Vor allem, wenn es nicht läuft.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du im Rennen vorher einen Dreier geschossen hast, dann machst du dir im nächsten Rennen auf jeden Fall auch Gedanken und versuchst dann vielleicht alles noch ein bisschen genauer zu machen oder schaust liegen dann noch dreimal auf die Windfahne, ob es jetzt wirklich nichts geändert hat und richtest dich vielleicht noch eine Sekunde länger ein, um wirklich richtig zu liegen und nichts falsch zu machen. Aber das ist dann auch manchmal so, dieses übervorsichtig sein ist manchmal auch nicht der richtige Weg. Also es ist so ein Mittelding, würde ich sagen.
Habt ihr da bei euch im deutschen Team oder hast du wen bei dir daheim in Oberhof, mit dem du da irgendwie besonders zusammenarbeitest oder der dir dann in so Momenten, wenn es gerade nicht so läuft, vielleicht auch eben nach dem Heimweltcup in Oberhof, wo du ja nicht für RuPolding nominiert worden bist, mit dem du da irgendwie nochmal einfach besonders zusammenarbeiten kannst?
Ja, ich muss sagen, Erik Lesser ist ja unser Schießtrainer in Oberhof, in unserer Trainingsgruppe. Der hat mir dieses Jahr auf jeden Fall sehr gut geholfen, gerade was du jetzt angesprochen hast, nach dem Oberhof-Weltcup, wo ich auch echt extrem enttäuscht war und nicht so wirklich wusste, was ich jetzt oder woran es jetzt gelegen hat. Also ich war einfach, ja, ich hatte extrem hohe Erwartungen, gerade nachdem es im Dezember echt gut lief und dann komme ich nach Oberhof vor heimischem Publikum, wollte ich dann zeigen, was ich kann und es ging halt so richtig in die Hose. Und da war ich so enttäuscht nach diesem Wochenende, das war wirklich hart. Ja, und dann habe ich dann mit Erik da eine Woche in Oberhof Zeit gehabt, weil ich dann nicht mit nach RuPolding gefahren bin zum Weltcup. Und da haben wir eben, wie ich gerade gesagt habe, nochmal so an den Basics gearbeitet. Und da hat er irgendwie auch einen guten Draht zu mir gefunden, wie er mich mental wieder auf die richtige Bahn bringt, würde ich sagen. Also das hat richtig gut getan die Woche und dann hatte ich auch wieder so Lust auf Rennen und habe mich so auf Antholz gefreut und war da dann auch mit meinen Leistungen eigentlich wieder ganz zufrieden, gerade was das Schießen angeht. Das ist, wie gesagt, im Schießen halt immer so ein Auf und Ab und manchmal ist es einfach so frustrierend und so unerklärlich irgendwie, warum es nicht läuft und dann braucht man manchmal auf jeden Fall so die Hilfe von außen auch.
Ich glaube, da ist Erik Lasser wahrscheinlich auch ein ganz guter Typ für, weil ich glaube, er ist ein sehr konsequenter Arbeiter gewesen als Sportler, aber er hat auch irgendwie so eine gewisse Lockerheit, die dann wahrscheinlich genau in solchen Situationen irgendwie wieder hilft, oder?
Das auf jeden Fall, ja. Wobei, also ich, am Anfang war es für mich nicht so ganz einfach, weil ich war viele Jahre mit Erik auch als Sportler unterwegs und wir sind zusammen gelaufen und dann halt so von einem auf den anderen Tag war er dann plötzlich mein Schießtrainer. Und ich meine, wir haben als Sportler immer schon viel über Schießen diskutiert und wir waren da schon nicht immer einer Meinung. Und ja, ich kenne seine Ansichten vom Schießen und er kennt meine. Und dann ist man halt plötzlich so Trainer-Sportler-Beziehung und er möchte einem dann sagen, wie man es machen soll, wie es richtig ist. Also das war am Anfang, fand ich, auch nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, er hat sich da echt gut reingefuchst und kann sich auch gut in die Athleten reinversetzen. Aber Vince, das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Von,
ja,
von Erik Frenzel und dir.
Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich.
Ja.
Ja, mit dem Erik, also mit unserem Erik war es ähnlich, aber bei ihm war es jetzt ja so klar, ich glaube, für ihn war es schwieriger wie jetzt für mich, weil er ist ja gleich Bundestrainer geworden und durch das hat er eher mal sich erstmal gar nicht komplett in die Details eingemischt, weil er, glaube ich, genau gewusst hat, da braucht er jetzt nicht direkt mir im Springen und Laufen genau alles sagen, was ich jetzt anders machen soll, sondern hat sich da schon ein bisschen Zeit lassen und jetzt hat sich schon verändert, aber ja, es war schon sehr komisch am Anfang.
Das glaube ich.
Aber Philipp, ihr habt mit Tobi Reiter ja jetzt auch einen neuen Cheftrainer bekommen, zu einem ja schon eher sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt, so mitten in der Saison. Wie geht's dir damit?
Ja, mir geht's gut damit. Also ich muss auch ehrlich sein, ich war auch überrascht. Also die Entscheidung habe ich auf jeden Fall so nicht kommen sehen. Das Gute ist jetzt für uns, dass wir den Tobi schon kennen und ich glaube, es ist auch gut für den Tobi, dass er uns schon kennt, weil sonst wäre die Situation, glaube ich, jetzt schon schwieriger. Die meisten von uns haben schon mit ihm zusammengearbeitet, weil er lange im IBU Cup als Trainer war. Ich war auch die letzten Jahre öfters im IBU Cup, wo ich dann mit ihm das Vergnügen hatte. Deswegen wusste ich schon, dass das passt. Also ich kenne ihn als Mensch, ich kenne seine Qualitäten als Trainer und von denen bin ich auch überzeugt. Also da mache ich mir, was jetzt das nächste Jahr angeht, überhaupt keine Sorgen, weil Tobi ist einer der besten Trainer, die ich kennengelernt habe und sehr konsequenter, sehr strukturierter Arbeiter. Und da glaube ich, werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall einen Top-Plan haben, der uns nach vorne bringt.
Urs Wellepetz hat sich ja beim Weltcup auf der Pokljuka erstmals öffentlich zu seinem Rücktritt geäußert. Er hat ja gesagt, dass er seit 2007 jetzt Weltcup-Trainer ist. Und dass er so seinen eigenen Stil hat, sein Training zu gestalten, den er jetzt einfach nicht mehr verändern möchte. Und ein großer Punkt war ja auch dieser Austausch mit den Heimtrainern und den Stützpunkten, was er einfach halt nicht machen wollte, weil er sich eben auf euch als Weltcup-Team fokussieren wollte. Wie siehst du das?
Ja, also ich kann irgendwo beide Seiten gut verstehen. Urs hat extrem viel Erfahrung als Trainer, hat in verschiedensten Nationen als Trainer gearbeitet und er hat einfach seine eigene Art zu coachen und seine eigene Philosophie und mit der hat er auch schon extrem viele Erfolge gefeiert. Also er weiß, dass das funktioniert und deswegen kann ich absolut verstehen, dass er sich jetzt nicht sagen lassen möchte, dass das jetzt nicht gut genug war, weil wir einfach dieses Jahr nicht gut genug waren und er möchte jetzt deshalb nicht irgendwie seine komplette Trainingsphilosophie über den Haufen schmeißen, was ich komplett verstehen kann. Und auch seine Ansichten, dass er als Bundestrainer auch 100% in den Weltcup stecken möchte und weniger an den an der Nachwuchsarbeit zum Beispiel oder an der Stützpunktarbeit teilhaben möchte, das ja, das ist seine eigene Meinung, aber ich glaube, dass das im DSV oder in den Strukturen, die wir im DSV haben, einfach ja, nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, dadurch sind dann eben auch ja, Differenzen entstanden. Und gerade jetzt mit der Ausrichtung auf Olympia und den mäßigen Leistungen der Männer kann ich natürlich auch verstehen, dass der DSV da irgendwo versucht, nach Lösungen zu suchen und die Weichen einfach zu stellen, dass das Richtung Olympia dann auch wieder funktioniert. Dass es natürlich jetzt mitten in der Saison passiert, wie gesagt, habe ich auch nicht kommen sehen. Das war jetzt schon überraschend für uns.
Gab es Trainingsansichten von ihm, mit denen du nicht so d'accord warst?
Würde ich so nicht sagen. Also ich war eigentlich immer sehr offen für Neues. Also ich fand seine Ansichten teilweise echt interessant, weil er auch so einfach anders war als die Trainer, die ich bisher kennengelernt habe. Also der deutsche Trainer kommt irgendwie immer so aus den gleichen Strukturen und hat ähnliche Ansichten. Und er ist so ein bisschen mehr ein Freigeist gewesen, hat auch verschiedene Erfahrungen auch aus anderen Sportarten gehabt. Und ich fand es schon echt immer sehr interessant. Und auch was das Schießen angeht, fand ich Urosch eigentlich immer sehr guten Trainer, weil er auch da neue Ansichten hatte und nicht so dieses typische Lehrbuchschießen, wie man es in Deutschland vielleicht auf der Trainerakademie lernt, sondern er hat immer so frische neue Ansätze gehabt, die mir persönlich echt viel geholfen haben. Also ich habe viel mit ihm gearbeitet an meinem Schießen und war anfangs extrem skeptisch. Also ich habe dann, als wir die ersten Schießtrainings hatten, habe ich mir den Kopf geschüttelt und habe gesagt, Urosch, Ich habe das schon probiert, was du mir gerade erzählst, aber das funktioniert nicht, das wird nichts. Das geht nicht bei mir. Und er war aber immer hartnäckig und hat immer gesagt, nein, das ist der richtige Weg, bleib da dran, mach das jetzt so. Und irgendwann musste ich dann feststellen, ja, er hat recht. Es ist besser in manchen Sachen, in manchen technischen Aspekten, die er mir versucht hat beizubringen. Und ich habe auch Sachen übernommen, die er mir geraten hat, wo ich am Anfang vielleicht nicht so ganz überzeugt von war.
Was sind das für Sachen? Das interessiert mich jetzt einfach so als ehemalige Biathletin.
Ja, zum Beispiel ist er überhaupt kein Freund von lange Zielen. Also er sagt, der größte Fehler, den du beim Schießen machen kannst, ist eigentlich zu lange Zielen. Also er hat immer gesagt, Rhythmus, Schießen ist wichtig, dass du einfach in der Lage bist, auszuatmen, kontrolliert ins Ziel zu atmen, direkt zu drücken. Und ich habe halt manchmal dann einfach ausgeatmet, dann stand ich im Ziel, wollte es dann nochmal genauer machen, nochmal feinzielen und immer mehr. Und dann wird der Körper unruhig, gerade unter Wettkampfbelastung kommt dann Puls auf die Waffe und es fängt an zu wackeln. Und das war so, würde ich sagen, der größte Punkt, den ich von ihm übernommen habe, weil ich dann einfach gemerkt habe, ja, Zielen bringt dir was unter Ruhe oder unter niedriger Intensität. Aber wirklich unter Wettkampfbelastung wird es mit Zielen halt manchmal nur schlimmer. Und das ist so eine Erkenntnis gewesen, die mir echt viel gebracht hat.
Ich glaube, das sind manchmal diese Versuche, Dinge möglichst genau oder möglichst perfekt zu machen, die dann doch gerade beim Wettkampfschießen nicht immer ganz so förderlich sind. Aber also eine sehr interessante Ansicht.
Auf jeden Fall. Und ich fand auch, dass Urosch menschlich mich immer ganz gut erreicht hat. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, bei mir ist total wichtig, wie ich so mental eingestellt bin vor dem Wettkampf und wie mein Selbstvertrauen ist. Und ja, so mein Fokus hängt immer sehr auch von meiner Stimmung ab, würde ich sagen. Und ich hatte bei Urosch das Gefühl, dass er mich total verstanden hat und dass er auch immer die richtigen Worte dann gefunden hat, auch wenn es mal nicht so lief, wie er mich wieder dann auf den nächsten Tag zum Beispiel einstimmt. Also das fand ich echt immer ziemlich cool, eigentlich, muss ich sagen.
Ich fand es einfach krass, dass es so während der Saison passiert ist. Das ist mir irgendwie so vom DSV nicht gewohnt. Aber ja, wenn ihr jetzt zufrieden seid mit dem neuen Trainer, dann ist es ja nicht so ein schlimmer Abgang. Und vielleicht hat es jetzt auch gebraucht.
Ja, das wird sich zeigen. Also ich glaube, das ist jetzt zu früh, um zu sagen, das war jetzt die falsche oder die richtige Entscheidung. Aber der Tobi hat auf jeden Fall Bock. Der ist motiviert bis in die Fingerspitzen. Also Da war ich schon in Novomesto. Eigentlich nach der ersten Besprechung war ich begeistert, was er sich alles für Gedanken gemacht hat. Und am liebsten hätte er uns da eine 30-seitige PowerPoint in der Besprechung gezeigt mit den ganzen Ansätzen und Ideen, die er hat. Und er musste sich, glaube ich, ziemlich zusammenreißen, dass er dann sich erstmal nur auf das Wettkampfwochenende konzentriert und nicht schon seine ganzen Ideen mit uns teilt. Aber da hast du schon gemerkt, der Mann ist motiviert. Das wird, glaube ich, richtig cool.
Was sind denn jetzt noch deine Ziele fürs letzte Wochenende? Was hast du dir noch vorgenommen?
Ja, also erstmal auf jeden Fall konstant am Schießstand weiterarbeiten. Ich habe jetzt seit Novomesto nicht mehr geschossen. Ich habe jetzt nur Trockentraining gemacht zu Hause in der Zeit, wo ich krank war. Und das habe ich auch absichtlich gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich war jetzt krank und konnte halt nicht Skilaufen oder unter Belastung schießen. Ich hätte höchstens Grundlagenschießen machen können. Und da habe ich mir gesagt, das wäre jetzt einfach der falsche Zeitpunkt für Grundlagenschießen. Das ist viel zu einfach, wenn man jetzt unter Ruhebelastung auf Klappscheiben schießt und dann denkt man, yay, ich habe es drauf, gar kein Problem. Und dann das nächste Mal im Wettkampf bist du wieder komplett überfordert und triffst gar nichts. Deswegen habe ich jetzt die Woche, wo ich krank war, echt nur Trockentraining gemacht und habe halt an meiner Technik nochmal weitergearbeitet und es wieder versucht, ein bisschen mir ins Gedächtnis zu rufen. Und deswegen bin ich da jetzt extrem scharf drauf, einfach nochmal gute Biathlon-Rennen zu machen. Egal, was dann am Ende da für eine Platzierung steht, ich möchte einfach am Skistand zeigen, dass ich schießen kann, dass ich konstant gut schießen kann und nicht nur einmal einen Tag gut schieße und am nächsten Tag wieder schlecht, sondern das ist eigentlich das, was einen guten Biathlet ausmacht, dass du das immer wieder wiederholen kannst und nicht diese Aussetzer drin hast. Und das ist jetzt eigentlich so das größte Ziel für mich. Und der andere Part ist Laufen. Da bin ich jetzt echt gespannt, weil ich hab einfach anderthalb Wochen genau gar nichts gemacht. Also ich lag nur zu Hause rum und dachte mir so, okay, ich könnte jetzt irgendwie laufen gehen oder so, aber damit würde ich nur meine Genesung verzögern sozusagen und ich muss halt erstmal gesund werden. Und das war jetzt relativ spät erst der Fall und deswegen bin ich sehr gespannt, wie mein Körper reagiert auf eine Woche Pause und dann Wettkampf. Aber ja, ich habe nichts zu verlieren, also ich freue mich drauf. Oslo ist sowieso ein besonderer Ort und letzte Rennen der Böe-Brüder, das ist, glaube ich, nochmal, ja, das sind so Rennen, die möchte ich auf jeden Fall nicht verpassen. Ich glaube, das wird hier echt ein kleines Volksfest. Und ich bin gespannt, was sich die Norweger so überlegt haben für den Abschied der beiden Böe-Brüder.
So ein Rennen, wo man dann sagen kann, ich war dabei. Ja, genau. Also, wenn die zwei abtreten, ist ja schon nochmal was anderes, wie wenn irgendjemand abtritt. Und ja, warst du so ein bisschen Fan von ihnen oder warst du eher ein bisschen kritisch gegenüber
uns? Nee, ich bin
neutral.
Also Taje ist ja schon 2011 Gesamtweltcup-Sieger gewesen. Da war ich am Sportgymnasium, da war das mein absolutes Vorbild. Also war viele, viele Jahre war Taje mein absolutes Vorbild. Und dann gegen Johannes, der ist ein Jahr älter als ich, bin ich dann bei Jugend- und Junioren-WM gelaufen. Der war damals schon viel, viel besser. Und da hieß es damals schon, das ist das größte Talent, was da in Norwegen rumhüpft. Und klar, das war dann auch irgendwo so jemand, zu dem er auf jeden Fall aufgesehen hat. Und nicht nur, weil er, oder eigentlich beide, nicht nur, weil beide so sportlich Topleistung gebracht haben, sondern die sind einfach auch beide Persönlichkeiten. Und ich glaube, gerade die Persönlichkeiten werden dem Sport auch echt fehlen. Also ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie so ein Biathlon-Weltcup aussieht, wenn da die Böe-Brüder nicht am Start sind. Also ja. Da wird auf jeden Fall was fehlen, wenn die beiden nicht mehr dabei sind.
Ja, ich muss sagen, gerade, also Johannes Tinnes Bø hat ja den Biathlon-Sport im letzten Jahrzehnt irgendwie, also wirklich nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben. Er hat 90 Weltcupsiege gefeiert, nur Olaine Bjørndalen hat ja mit 95 fünf mehr, hat fünfmal den Gesamtweltcup gewonnen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob es da am Wochenende nochmal spannend werden könnte oder ob Stølholm Lagreid das doch mit nach Hause nimmt. Der hat ja doch, ich glaube, über 100 Punkte Vorsprung.
Das kann sich eigentlich nicht ausgehen, aber
Aber ja. Ja.
Ja, wir werden es sehen. Apropos Gesamtweltcup. Wie sieht es jetzt bei dir aus, Vince? Ich habe da gelesen, dass die Chancen relativ gut stehen. Nachdem der Rieber gesagt hat, der macht Schluss in Oslo.
Die Chancen sind jetzt eigentlich bei 100%. Weil er steht mal nicht auf der Startliste und er hat wirklich Schluss gemacht. Und mich kann man nicht mehr einholen. Also.
Ja, geil. Also ja. Kann man glauben, oder ich will jetzt nicht zu früh gratulieren, aber es ist natürlich eine geile Sache. Also
ja, doch, also ich glaube,
ich schon mal herzlichen
Ich habe auch mal gesagt, ne, er ist auch noch nicht zu 100%, aber nee, jetzt es ist also jetzt ist, glaube ich, mega. Es ist durch.
Ich weiß gar nicht, gibt es bei euch auch eine große Kristallkugel dann? Ja, gell? Ist bei der FIS genauso wie bei uns. Ja.
Ja.
Mega. Hast du schon ein Plätzchen, wo die dann stehen wird?
Nee, bin noch gar nicht drauf eingestellt, aber ich glaube, das Problem ist nicht so schlimm.
Ich glaube, da hast du gute Plätze bei dir.
Werd schon ein Plätzchen finden.
Denke ich auch.
Philipp, was traust du Franzi Preuß noch zu? Macht sie's?
Oh, es wird unfassbar spannend, glaube ich. Also ich glaube, es wird ein Krimi im letzten Rennen, im letzten Massenstart. Ja, also das wird erst im letzten Rennen entschieden. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon ziemlich drauf, weil wir haben vor den Mädels den Massenstart und können dann alle mit an die Strecke und mit anfeuern. Und da werden wir alles geben und Franzi da um die letzte Runde brüllen. Ja, also ich traue es ihr auf jeden Fall zu. Franzi ist unfassbar konstant dieses Jahr. Also das, was sie an Schießstand zeigt, ist beeindruckend, absolut. Gerade auch jetzt unter den Drucksituationen. Also ich habe es jetzt letzte Woche am Fernsehen verfolgt und in Pokljuka, dass sie da einfach im Einzel in der Lage ist, 4x0 zu schießen, obwohl sie genau weiß, es geht jetzt um die Wurst, um jedes Rennen, jeder Platz, jeder Punkt zählt. Und ich hatte das Gefühl, dass man der Lou das so ein bisschen angemerkt hat, gerade beim Stehenschießen, dass sie vielleicht nicht so ganz befreit war, wie sie sonst ist. Und Franzi war einfach eiskalt. Also es war komplett beeindruckend und ich hoffe einfach, dass sie genauso weitermacht und dass sie das Ding jetzt hier nach Hause holt.
Bin auch sehr gespannt. Hast du denn nach dem Weltcup-Wochenende schon Pläne für die Offseason oder worauf freust du dich denn dann am meisten?
Ich habe auf jeden Fall schon Pläne, ja. Also direkt nach Oslo geht es für uns noch zur Militärmeisterschaft, zu den Military World Games nach Goms. Das wird auch wieder interessant, weil wir am Montag in die Schweiz reisen und am Dienstag ist dann dort das Sprintwettkampf. Und dann sind wir eben die Woche noch dort in der Schweiz und dann fahre ich heim und freue mich extrem drauf, zu Hause mit am Haus zu werkeln. Mein Papa hat sich die zweite Aprilhälfte freigenommen und dann wird da ordentlich gewerkelt jeden Tag von früh bis abends und da habe ich extrem Bock drauf.
Das klingt sehr gut.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall nochmal ein schönes Wochenende, ein erfolgreiches Wochenende.
Wünsche ich dir natürlich auch.
Das ist wirklich nochmal richtig, also Biathlon jetzt das letzte Wochenende ist nochmal richtig spannend, muss man sagen. Also ich bin jetzt dann eigentlich durch mit Wintersport, aber das hat sich jetzt, nach der Folge muss ich doch am Sonntag nochmal auf jeden Fall
anschauen. Noch alles offen.
Sehr gut.
Ja, Philipp, vielen Dank für deine Zeit und ganz viel Erfolg fürs Wochenende, dass hoffentlich auch alles nochmal so aufgeht, wie du das dir jetzt vorgenommen hast.
Ich danke euch. Schön, dass ich da sein durfte. Macht's gut.
Und falls ihr uns ansonsten wieder irgendwas sagen wollt, irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an team@shehappens.de oder auch gerne auf Instagram an she.happens.
Und gerne natürlich wieder fleißig bewerten. Mit am besten 5 Sterne.
Genau. Und dann würde ich sagen, Finzi, viel Erfolg fürs Wochenende.
Danke.
Gute Saisonabschlussparty.
Das werden wir haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber
ja,
mal schauen.
Ich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Schöne Woche. Ciao.
Ciao.
Happens.